SRF 3.
Der Umgang mit dem Sterben. Ärzte in der Schweiz erhalten neue Richtlinien, die ihnen im Alltag helfen sollen. Die USA rüsten auf. 700 Milliarden Dollar geben sie künftig für die Armee aus. Hohe Militärausgaben seien aber kein Erfolgsgarant, sagt unser Experte.
Ein höchst moderner Kampfjet kostet vielleicht 50% mehr als sein Vorgängermodell. Er ist aber vielleicht nur um 10% besser und schlagkräftiger.
Der Boss der Mafia-Bosse ruht nun wohl in Frieden. Was er hinterlässt, ist hingegen alles andere als friedlich. Info 3 heute mit Karin Britsch. Zuerst geht's hier um ein schweres Thema, um den Tod. Für die meisten kein schöner Gedanke. Wir verdrängen ihn gern. Aber er gehört zum Leben. Gar Alltag ist er für viele Ärztinnen und Ärzte. Auch für sie ist es kein einfaches Thema, insbesondere wenn es um Sterbewünsche geht. Dieser Frage hat sich die Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften gestellt und neue Richtlinien verfasst. Christine Wanner.
Wie der Verlauf sein kann, welche Möglichkeiten es gibt, diese restliche Lebenszeit mit möglichst hoher Lebensqualität zu verbringen, welche Unterstützungs- und Hilfe.
Offenbar haben wir hier einen falschen Beitrag. Wir versuchen es noch einmal mit dem Beitrag übers Sterben, den Christine Wanner gemacht hat.
Schmerzen lindern, die Angst nehmen, Dasein für Patientinnen und Patienten am Ende ihres Lebens. Das ist der Leitgedanke, die sogenannte Palliative Care, jene medizinische und pflegerische Umsorgung eines Menschen, dessen Erkrankung zum Tod führen wird. Neu thematisieren die Richtlinien auch jene Patienten, die noch nicht im Sterbebett liegen, sondern eine Diagnose einer tödlich verlaufenden Erkrankung erhalten. Hier brauche es Gespräche, sagt Christian Kind, der die Ausarbeitung der neuen Richtlinien geleitet hat. Gespräche darüber,
wie der Verlauf sein kann, welche Möglichkeiten es gibt, diese restliche Lebenszeit mit möglichst hoher Lebensqualität zu verbringen, welche Unterstützungs- und Hilfs- und Therapiemöglichkeiten es gibt.
So soll gemeinsam, auch mit den Angehörigen, der individuelle Weg gefunden werden. Dabei gehe es nicht nur um Krebs, sagt Christian Kind, sondern auch um chronische Herz- und Lungenerkrankungen, Demenz und andere neurodegenerative Erkrankungen.
Wenn ein Sterbewunsch da ist am Anfang, auch über diesen zu sprechen, zu schauen, was sind die Ängste, wie kann man ihnen allenfalls begegnen. Und so gehen dann oft auch die Sterbewünsche wieder vorüber.
Bleibt der Sterbewunsch bestehen, geben die Richtlinien den Ärztinnen und Ärzten Leitplanken bei den umstrittenen Maßnahmen und stellen es ihnen frei, diese anzuwenden. Dabei geht es um das Sterbefasten, wenn freiwillig auf Essen und Trinken verzichtet wird, um so früher zu sterben. Und es handelt sich um Suizidhilfe, wenn der Arzt oder die Ärztin ein tödliches Medikament verschreibt, das der oder die Sterbewillige dann selbst einnimmt. So ziehen die Richtlinien auch rote Linien zu verbotenen Maßnahmen. Auch bei den medizinisch anerkannten Maßnahmen, wie etwa bei der Sedierung, um das Leiden zu mindern, gibt es Leitplanken. Patientin, Angehörige und Betreuungsteam sollen sich immer das Behandlungsziel vor Augen halten. Nur so viel und so lange sedieren wie nötig, heißt es. Die Richtlinien gehen nun in die Vernehmlassung und werden allenfalls überarbeitet im nächsten Jahr.
Der Umgang mit dem Tod, das war der Beitrag von Christine Wanner. Und jetzt geht's um weitere Themen in den Nachrichten mit Sabrina Meyer. Die Schweiz brauche mehr Soldaten, deshalb soll der Zivilschutz weniger attraktiv werden.
Dieser Entscheid des Bundesrates bedeutet eine zusätzliche Belastung für Altersheime und Behinderteninstitutionen. Ein Drittel aller Zivildienstleistenden sei in solchen Einrichtungen im Einsatz und entlaste dort das Fachpersonal, sagt Daniel Höchli, Direktor von Cura Viva Schweiz, dem Dachverband der Heime und sozialen Institutionen. Zum Anteil der Zivildienstleistenden, sagt Daniel Höchli.
Er entsprach 2016 rund 1300 Vollzeitstellen in den Alters- und Pflegeheimen und über 700 Vollzeitstellen in den Behinderteninstitutionen.
Im letzten Jahr haben in der Schweiz 6000 Personen Zivildienst geleistet. Wer derzeit mit dem Auto vom Wallis nach Italien fahren will, muss via Simplon reisen. Die Passstraße über den Großen St. Bernhard ist wegen Schnee gesperrt und der Tunnel durch den Großen St. Bernhard ist wegen Reparaturarbeiten geschlossen, nach einem Bruch in der Tragkonstruktion einer Zwischendecke im September. Der zahlungspflichtige Tunnel bleibt nun länger zu als erwartet, nämlich mindestens bis Mitte Januar statt bis Ende November. Das hat die Betreibergesellschaft bekannt gegeben. Dass der Tunnel länger geschlossen bleibt, bedeutet Einnahmeverluste in Höhe von 2,5 Millionen Franken, hieß es. Nordkorea hat Russland gebeten, sich über Sanktionen der UNO hinwegzusetzen. Es geht um 3.500 Nordkoreanerinnen und Nordkoreaner, die in Russland arbeiten. Die nordkoreanische Botschaft in Moskau habe Russland gebeten, die Arbeiter nicht des Landes zu verweisen, berichtet die Nachrichtenagentur Interfax. Wegen der neuen UNO-Sanktionen ist es Ländern seit September verboten, Arbeitsbewilligungen für nordkoreanische Bürger auszustellen. Die Börsendaten von Six Financial Information. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.138 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 16,96 gehandelt, der Dollar zu 99,08 Rappen. Das Wetter. Heute bleibt es im Norden gebietsweise grau. Im Westen scheint zeitweise die Sonne. Die Temperaturen erreichen mit Biese rund 5 Grad. In den inneren Alpen und im Süden ist es oft sonnig bei maximal 12 Grad.
Info 3 Mittag.
700 Milliarden Dollar, das ist eine ansehnliche Summe. Genau diesen Betrag investieren die USA künftig in ihre Armee. Das entschied das Parlament am Abend. Und die Politiker gehen damit weiter, als der amerikanische Präsident Donald Trump es wünschte. Er wollte 10% mehr investieren. Die Parlamentarier haben nun 15% aufgestockt. Fredrik Steiger befasst sich regelmäßig mit sicherheitspolitischen Themen. Ich fragte ihn, warum will das Parlament nun noch mehr Geld ausgeben?
Ich denke, der unmittelbare Anlass ist die Zuspitzung der Krise um Nordkorea, die Bedrohung, die in den USA empfunden wird durch nordkoreanische Raketen und Atombomben. Und eine Rolle spielt natürlich aber auch die Verschlechterung des Verhältnisses zu Russland in den letzten Jahren und die immer offenkundigere Rivalität zwischen den Großmächten China und den Vereinigten Staaten.
700 Milliarden Dollar, wohin fließt denn dieses Geld? In was wird investiert?
Also kräftig aufgestockt werden soll beispielsweise bei der Raketenabwehr. Dort sollen die Budgets um fast 50% erhöht werden, was natürlich wiederum ganz klar mit Nordkorea zu tun hat. Man will aber auch mehr investieren in Kampfjets, F-35-Kampfjets beispielsweise, in neue Kriegsschiffe. Dort gibt es Kritik seit einiger Zeit, dass die Pazifikflotte der Vereinigten Staaten mit zu wenig Geld ausgestattet sein soll und investiert wird auch in Mittel wie Panzer und natürlich auch Drohnen, wobei letztere nicht so wahnsinnig teuer sind.
Die USA, die gelten bezüglich Budget ja als die Militärmacht Nummer 1 weltweit. Bauen sie nun damit ihre Vormachtstellung weiter aus? Kann man so weit gehen?
Nein, das tun sie nicht wirklich. Zum einen, weil natürlich andere Länder wie Russland und China ihre Wehretats ebenfalls erhöhen, zum Teil sogar noch stärker als die Vereinigten Staaten. Und zum anderen, weil Rüstungsausgaben nicht unbedingt parallel zur Schlagkraft einer Armee steigen. Und das aus drei Gründen. Im Grunde genommen sind hochtechnisierte Armeen benachteiligt, wenn sie mehr investieren, weil das, was sie an Schlagkraft, an zusätzlicher herausholen, nicht mehr so gewaltig ist. Ein Beispiel: ein höchst moderner Kampfjet kostet vielleicht 50% mehr als sein Vorgängermodell. Er ist aber vielleicht nur um 10% besser und schlagkräftiger. Ein anderer Grund: in einem entwickelten Land wie den Vereinigten Staaten kostet schlicht jeder einzelne Soldat ein Mehrfaches, als er beispielsweise in China oder einem Drittweltland kosten würde. Also auch dort heisst mehr Ausgaben nicht unbedingt mehr Schlagkraft. Und schließlich, es kommt auch noch darauf an, wie man eine Armee einsetzt. Ein Land oder eine Terrorgruppe, die mit völliger Skrupellosigkeit ausgestattet ist, erreicht mit wenig Mitteln mehr als eine traditionelle Armee.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, wenn diese Auswirkungen gar nicht so enorm sind, worum geht's dann?
Es geht um Symbolpolitik, es geht darum, der amerikanischen Öffentlichkeit zu zeigen, wir sind zwar eben beispielsweise von Nordkorea bedroht, von China herausgefordert, aber wir tun etwas. Das ist ein Argument. Und das andere, viele republikanische Abgeordnete sind sehr eng verbandelt mit der amerikanischen Rüstungsindustrie. Ihre Wahlkämpfe werden zum Teil von der Rüstungsindustrie finanziert. Also handelt es sich im Grunde genommen bei der Erhöhung des Wehretats auch ein Stück weit um ein Programm zugunsten der amerikanischen Waffenschmieden?
Also Wirtschaftsförderung.
Man kann das Wirtschaftsförderung nennen, vielleicht sogar eine indirekte Form von Subvention, ja.
Die Einschätzung von Fredrik Steiger.
Info 3 Mittag.
Die Bestie ist tot. Das klingt wie ein Satz aus einem Science-Fiction-Film. Wir reden aber über Italien. Heute Morgen früh ist in Parma der Mafia-Boss Totò Riina gestorben. Sein Übername, La Belva, die Bestie eben. Der 87-Jährige war von den 1960er bis in die 80er Jahre der meistgesuchte Chef der Cosa Nostra der sizilianischen Mafia. Er galt als äußerst brutal und er hat damit selber sogar angegeben. Aus Rom berichtet Franco Battel.
Der Tod von Totò Riina hat Italien seit dem Sommer beschäftigt, seit sich abzeichnete, dass der Boss der Bosse bald sterben würde. Welche Hafterleichterungen soll der Staat selbst einem blutrünstigen Mafiaboss unter solchen Umständen gewähren? In diese Debatte schaltete sich zum Beispiel Rita Dalla Chiesa ein, die Tochter jenes Generals und Mafiajägers, den die Cosa Nostra samt dessen Frau ermorden ließ. Rita Dalla Chiesa sagte, ihr Vater und ihre Mutter hätten auch keine Würde, keine Menschlichkeit erfahren. Andere jedoch argumentierten, auch ein Mörder wie Riina, der 26 Mal zu lebenslanger Haft verurteilt worden war, solle bei seiner Familie sterben dürfen. Schließlich entschied der italienische Staat anders. Trotz Alter und Krankheit sei der Boss der Bosse noch immer brandgefährlich. Er sei noch immer in der Lage, Befehle zu erteilen. Ein Blick, eine Geste genügen, argumentierten prominente Staatsanwälte. Dass Totò Riina nie auch nur einen Hauch von Reue zeigte, hat die Behörden in ihrer Haltung bestärkt. Vor einigen Jahren noch hatte sich Riina in einem Gespräch mit einem anderen Häftling gefilmt von einer Überwachungskamera, damit gebrüstet, die Ermordung der beiden Richter Giovanni Falcone und Paolo Borsellino befohlen zu haben. Wie viele Morde es genau waren, die der Sohn eines Bauern aus Corleone eigenhändig begangen oder in Auftrag gegeben hat, weiß man nicht genau. Wahrscheinlich 150 oder gar 200. All das hat dazu beigetragen, dass der italienische Justizminister Andrea Orlando erst gestern Nachmittag, als der Boss schon im Sterben lag, seiner Familie ein letztes Treffen gewährte. Der Staat und der Boss, ein schwieriges Thema. Totò Riina lebte während Jahren unbehelligt in Palermo. Ohne Komplizen und Freunde ganz weit oben in Polizei und Justiz wäre solches gar nicht möglich gewesen. Die Wende brachte erst der Anschlag auf Borsellino und Falcone 1992. Der Staat konnte nicht mehr wegschauen. Ein Jahr später saß Riina im Gefängnis. Das war ein Schlag gegen die Cosa Nostra, gewiss. Doch die neuen Köpfe wuchsen sofort nach. Der jüngeren Generation von Bossen gelang es sogar zu expandieren. Nach Norditalien, ins Ausland, auch in die Schweiz. Die Macht der Mafia bleibt ungebrochen.
Info 3, das Newsmagazin mit hintergründigen Themen. Redaktion heute Mittag, Valerie Wacker und Karim Britsch.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.